Herzlich willkommen zu Follow-up FM. Im Moment zieht die Taktung wieder ein bisschen an, weil ich viele, viele tolle Gästeempfehlungen bekomme und auch von manchen Leuten angesprochen werde. Und einen davon, den habe ich mir heute eingeladen. Und zwar ist das Dr. Oliver Ratajczak. Herzlich willkommen.
Hallo Jan. Freut mich, dass ich da sein darf.
Die Freude ist ganz meinerseits. Wir hatten ja ein bisschen Terminschwierigkeiten, aber jetzt haben wir es ja geschafft. Und jetzt wollen wir über dein Themengebiet plaudern, aber bevor wir dazu kommen, ist übrigens ein sehr wichtiges Thema für die Nachfolge, deswegen bist du auch hier, würde ich gerne noch ein bisschen was über dich erfahren. Erzähl doch mal bitte, was so dein Hintergrund ist und wie du zu dem gekommen bist, was du heute tust.
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe eine naturwissenschaftliche Grundausbildung, habe ziemlich viel programmiert damals. Für mich war dann relativ schnell klar, ich will nicht in die, ich bin Chemiker von Haus aus, in die chemische Großindustrie, weil meine Arbeitskollegen komische Arbeitsverträge bekommen haben, in denen so Sachen drin standen wie, weil sie promoviert sind, stehen ihnen Grünpflanzen im Büro zu. Das erschien mir eher eine Behörde zu sein, also habe ich dann beschlossen, da will ich nicht hin. Habe geguckt, was mache ich? Und bin dann im Jahr 2000 in ein großes IT-Beratungshaus, das größte aus Schweden und Finnland, gegangen und war da verantwortlich für die Entwicklung einer CRM-Software, Fachrichtung Beschwerdemanagement. Also eine Software, die praktisch Unternehmen unterstützt, mit ihren Kunden besser umzugehen. Ja, war da so verantwortlich, habe das Produkt entwickelt mit dem Team, habe es eingeführt bei diversen Unternehmen und dabei halt natürlich Kundenprozesse von verschiedenen Blickwinkeln angeguckt und Unternehmen dabei geholfen. Das Problem ist natürlich, sage ich mal, wenn man eine Software hat, ist die Beratung nur halb so objektiv, wenn man praktisch auch gleichzeitig die Software verkaufen will. Deswegen habe ich dann irgendwann einen Schlussstrich gezogen und habe gesagt, nach 6 Jahren, ich gehe in ein anderes Beratungshaus und nehme da mein Wissen über Kundenprozesse und wie man mit einem Kunden umgehen soll, mit aber ohne Software im Kreuz. Habe das Ganze auch 6 Jahre gemacht und mich dann 2011 selbstständig gemacht mit ihrekundenbrille.de.
Und dein Thema jetzt ist wahrscheinlich immer noch was mit Kunden zu tun hat. Erzähl mal.
Oh, Wunder, genau. Also wie gesagt, ihre Kundenbrille.de, da geht es halt darum, ich helfe Unternehmen, ihr Unternehmen außen anzugucken, also praktisch mit Blick des Kunden, damit man versteht, wie empfindet der Kunde das, was wir hier so tun. Das hört sich eigentlich trivial an, ist es aber gar nicht, weil viele Unternehmen, umso größer die werden, haben halt diverseste Schnittstellen zum Kunden, die denen gar nicht so bewusst sind. Es gibt also einen Workshop, den ich öfter mal durchführe und jedes Mal stelle ich dann so Stellen fest, wo es einfach hapert, wo 2 Leute das Gleiche tun, aber mit einer anderen Aussage, dem Kunden eine E-Mail schicken oder so, oder dem Kunden gar nicht irgendeine Information bekommen, weil eine Abteilung denkt, das macht ja die andere Abteilung. Umso größer halt Unternehmen werden, umso häufiger gibt es da Schwierigkeiten an den Schnittstellen der einzelnen Abteilungen. Das ist so meine Leidenschaft, sage ich mal.
Hast du da einen bestimmten Fokus, also eine bestimmte Unternehmensgröße, auf die du dich spezialisiert hast, oder ist das tendenziell für alle interessant?
Das ist total unabhängig. Ich bin natürlich mit dem großen Beratungshaus von ziemlich großen Unternehmen gekommen, sage ich mal, also DAX-Unternehmen. Inzwischen betreue ich auch Startups mit 3 Leuten, witzigerweise, sind so die kleinsten. Einige Mittelständler und halt auch Konzerne. Also es ist total egal, weil selbst diese Startups, das waren also Online-Startups, die hatten natürlich diverse Kundenprozesse und hatten halt einige Punkte nicht bedacht, weißt du? Und das kann man auch machen, wenn man klein ist. Es geht halt immer, Kundenbrille aufsetzen, wo sind die Kunden und wie empfinden die das, was das Unternehmen da so tut. Und da ist es eigentlich egal, wie viele Mitarbeiter das Unternehmen hat.
Klingt ja erstmal sinnvoll. Jetzt hattest du mich vor ein paar Wochen angeschrieben, ich glaube im Nachgang zu dem Podcast mit Gerd Schröder, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und hast dann gesagt, hier, hör mal, wäre das nicht auch was für dich? Und ich habe mir gedacht, ja, doch, ziemlich. Also aus der eigenen Erfahrung raus, vielleicht kommen wir da später noch dazu, aber natürlich auch aus dem, was ich meinen Hörern geben will, weil so ein Punkt, der relativ wenig beleuchtet wird im Bereich der Unternehmensnachfolge, ist so das Thema, wie denkt eigentlich der Kunde darüber, wie kommt das bei dem an, wie kann ich den einbeziehen, und da finde ich, sollte man doch mal einen Experten fragen.
Ja, natürlich. Also der ist ja im Zweifelsfall derjenige, der die Rechnung bezahlt, die Kreditkarte zückt und dafür sorgt, dass das ganze Unternehmen funktioniert. Und gerade bei Mittelständlern, sage ich mal, ist ja der Geschäftsführer schon das Aushängeschild. Und wenn der plötzlich wechselt, hat das natürlich einen ziemlichen Effekt. Aber, wie soll ich sagen, bei Großkonzernen ist im Zweifelsfall der Vorstandsvorsitzende auch ein Aushängeschild. Der wechselt dann aber trotzdem alle paar Jahre und das funktioniert dann auch. Man muss es halt nur geschickt machen und nicht verschweigen, sage ich mal. Und dann plötzlich, wenn es nicht anders geht, jemanden aus dem Hut zaubern und sagen, da ist der neue, tschüss. bin weg.
Ja, dann machen wir es aber doch mal an einem Beispiel fest. Also wir haben jetzt den Fall, da hat jemand jetzt sich mit seinem Vorgänger geeinigt, die Nachfolge ist soweit geregelt, so die üblichen Verdächtigen sind abgeklappert, Finanzierung ist klar, das Team weiß Bescheid. Was wäre denn so deine Empfehlung, wann jemand zum ersten Mal an die Kunden rangehen sollte und mit welcher Botschaft und wer?
Das ursprüngliche Gesicht des Unternehmens, das ist ja der, mit dem praktisch die Kunden die Firma verbinden, der sollte rausgehen. Ich glaube nur, es macht einen total guten Eindruck, wenn man zu zweiter auftritt. Wie man das macht, hängt natürlich stark vom Unternehmen ab. Man kann ja mal ein Webinar machen für seine Kunden. Also oder einfach ein Video-Chat und sagen, lass uns reden, so ist es. Oder man stellt das vorher in einem Newsletter mal vor. Mhm. Je nachdem, wie halt so eine Einphasung sozusagen funktioniert. Es gibt ja wahrscheinlich keinen Stichtag und dann wird einfach der Staffelstab übergeben, sondern wahrscheinlich gibt es ein halbes Jahr, keine Ahnung, Übergangsfrist. So dass man dann halt erstmal vorstellt, das ist der neue für. Dann gewöhnen sich die Mitarbeiter, die Kunden schon mal ans Gesicht und dann kann man nachher die Katze aus dem Sack lassen. Das hängt aber stark davon ab, wie man mit seinen Kunden umgeht und wie, was für einen guten Draht man zu denen hat.
Ja, dann nehmen wir aber doch den Mittelständler. Ich meine, da kann ich ja so ein bisschen aus meiner Erfahrung dann besser drauf schauen als auf jetzt die Konzernsicht. Wirklich der Chef noch das Aushängeschild ist, vielleicht auch so ein klassischer Selbstständiger mit Angestellten, also jemand, der auch operativ sehr stark tätig war und dadurch auch präsent war in den Produkten und den Dienstleistungen. Wo fangen wir da an? Also wie wäre die Botschaft an dieser Stelle zu senden? Auf was müsste ich genau achten? Also die IHK sagt, wir haben so ungefähr im Idealfall 3, vielleicht maximal 5 Jahre Übergangsfrist. Also von dem ersten Gedanken, ich will mein Unternehmen verkaufen oder aufgeben oder was auch immer, bis zu, es ist der Neue da und in der Verantwortung. Also wo würdest du empfehlen anzusetzen?
Um nicht die Pferdescheu zu machen, würde ich erstes verkünden, wenn es auch wirklich klar ist. Also nicht von wegen, ich gehe demnächst in Rente und ich weiß gar nicht, wie das hier weitergehen soll. Und ich brauche jetzt jemanden. Und da gibt es vielleicht schon 3. Ich kümmere mich darum, das ist Quatsch. Also ich würde schon das erst alles klären. Also die Finanzierung sollte stehen. Es sollte klar sein, wer es genau ist und welche Position er sozusagen in der Übergangsphase im Unternehmen hat. Und dann kommunizieren. Weil falls vergeht dann noch was tief und dann muss man einen zweiten kommunizieren, das ist alles Mist.
Ich versuche ja nicht so gerne auf Federn rumzuhacken, aber in dem Fall ist es wahrscheinlich plakativer oder am besseren Beispielen festzumachen. Was wäre denn der falsche Weg oder der falsche Tonfall, mit dem ich jetzt auf die Kunden zugehe?
Jetzt ist es ein bisschen präziser sozusagen, an welcher Stelle, weißt du? Also wenn wir davon ausgehen, es ist sozusagen intern klar für den abgebenden Unternehmer und den Neuen sozusagen, ist es klar, dass sie es machen und zu welchem Zeitpunkt. Die wissen genau in 12 Monaten sozusagen der eine in Rente, aber wir haben 12 Monate Übergangsfrist, sag ich mal. Nach meinem Verständnis ist es wichtig, das so früh wie möglich zu kommunizieren, weil man hat eigentlich nichts zu verlieren, sondern kann nur Transparenz gewinnen. Man kann seinen Kunden sagen, ihr habt euch bestimmt schon Gedanken gemacht, ich bin jetzt langsam 70 und ich werde irgendwann in den Ruhestand gehen, aber eure Produkte etc., Dienstleistungen werden weiter funktionieren, weil da ist er. Einfach so den Schnitt zu machen und zu sagen, Herr Müller ist jetzt weg, das ist jetzt Herr Meier, ab nächsten Monat schöne Grüße, war toll mit Ihnen, das ist, glaube ich, die falsche Botschaft. Mhm. Ich würde es längerfristig aufbauen.
Kann man daraus vielleicht auch so eine Art Storytelling machen, also dass man das so schrittweise über einen längeren Zeitraum auch regelmäßig kommuniziert?
Ja, natürlich. Also so, wie soll ich immer sagen? Also ich habe so einen Keynote-Vortrag, ich bin ja auch als Speaker unterwegs und da erzähle ich praktisch das Problem, wie heute viele Unternehmen mit Kunden umgehen. Also war ein Beispiel eines Handyvertrags und da erzähle ich halt sowas wie, die Dame geht in die Disco, trifft da ihren Mann und sie ist total verliebt in den, ist ein toller Abend, sie beschließen am nächsten Tag direkt zu heiraten, fliegen nach Las Vegas heiraten und 22 Monate später, ist der neue Mann plötzlich weg, verabschiedet sich kurz und nach 22 Monaten kommt er dann wieder und sagt, hallo Schatz, wollen wir nicht wieder essen gehen? Dann gucken immer alle ganz verwirrt, aber die Grundbotschaft dahinter ist, genau so funktionieren viele Abo-Unternehmen, also klassischerweise Mobilfunkverträge. Man schließt das Ding ab, vorher wird man umschmeichelt, dann schließt man den Vertrag ab und ab da, wenn man ein Problem hat, hat man da ein Problem, aber man wird nicht wirklich umsorgt. Und das CRM-System sagt dann nach 22 Monaten, oh, den musst du jetzt mal wieder verhindern, dass der seinen Vertrag nicht woanders abschließt, verlängern den bitte. Und das hat nichts mit einer Kundenbeziehung zu tun. Also in Kundenbeziehungsmanagement steckt ja das Wort Beziehung. Und ich persönlich meine eben, dass eine Beziehung schon eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist. Und das schließt definitiv ein, dass man auch mal regelmäßig miteinander spricht und nicht nur ab und zu mal eine Botschaft raussenden. Deswegen ist es definitiv nach meinem Verständnis sinnvoll, regelmäßig zu kommunizieren, besonders in der Phase des Übergangs.
Okay.
Ob dann zuerst sozusagen der alte Geschäftsführer kommuniziert, wo der andere dann dabei ist und mal erwähnt wird und vielleicht einen kleinen Part spielt und sich dann die Verhältnisse verschieben im Laufe des Jahres. Das ist ja zum Beispiel denkbar. Sodass immer beide da sind und man trotzdem irgendwie erkennt, schau mal, der andere gibt langsam ab und der andere, der Neue weiß trotzdem Bescheid und dann fasst er sich halt langsam ein.
Aus Sicht des Kunden ist das eigentlich, ist das eher gewünscht, Stabilität zu suggerieren? Also ist das das, worauf Kunden achten oder könnten die nicht vielleicht auch einen ganz anderen Gedankengang haben, wie zum Beispiel, boah, endlich mal was Neues, hoffentlich macht der es anders?
Ja, das Problem ist, es gibt ja nicht den Kunden und es gibt ja auch nicht so die globale Aussage, bei allen Unternehmen wollen die Kunden immer das. Das hängt natürlich stark vom Unternehmen ab. Ich sag mal, wenn du ein schlechtes Produkt hast und die Kunden eh von dir genervt sind, dann braucht man über diesen ganzen Kokolores wahrscheinlich sich nicht so richtig Gedanken machen, sondern sollte sich erstmal ums Produkt kümmern. Ich gehe mal davon aus, dass das Produkt funktioniert und taucht und die Kunden haben das gern. Dann ist doch eine gewisse Sicherheit schon eine Botschaft, die man denen geben sollte. Und wo ich fest von überzeugt bin, dass viele Kunden das haben wollen, aber Verallgemeinerungen sind da im Allgemeinen halt immer schlecht.
Der Hintergrund, warum ich da so ein bisschen cheeky nachfrage, ist eigentlich, dass ich mir immer denke, also was ich so ganz häufig mitkriege, ist, dass in diesem Nachfolgekontext ganz oft die Botschaft gesendet wird, das ist zwar jetzt ein neuer Name, aber es geht genauso weiter. Und ich persönlich hätte tatsächlich damit größte Bedenken, wenn ich da Kunde oder Partner wäre, weil eigentlich möchte ich kein Abziehbild von dem vorher, sondern ich möchte ja, wenn da jemand wechselt, soll sich auch was tun.
Kommt drauf an. Es gibt ja durchaus Produkte, die sind dem Kunden egal. Er muss sie aber haben, er will sie aber haben, er benutzt sie einfach und macht sich da keine Gedanken drum. Also, was soll ich jetzt sagen? Großkonzern Strom. Wer macht sich denn Gedanken um seinen Strom, der aus der Steckdose kommt? Da weiß man einmal am Anfang, okay, musst du dich drum kümmern, damit die Welt nicht ganz untergeht, lässt du Atomstrom, die ganzen Sachen weg. Fertig, Vertrag abgeschlossen, da muss es einfach funktionieren, Punkt. Und in 20 Jahren muss es auch noch funktionieren. Da will ich nicht unbedingt mehr Gedanken daran verschwenden.
Gibt es da so eine Linie, die man ziehen kann, auch um sich selbst da zu strukturieren? Also bei allen, wie soll man es nennen, Commodity-Produkten oder beliebig austauschbaren, unpersönlichen Produkten ist Stabilität wichtiger und bei Sachen, wo erklärungsbedürftig und Dienstleistung vielleicht nicht so, weiß ich nicht.
Nee, das hängt einfach davon ab, wie man seine Kunden sozusagen bindet oder wie das Verhältnis der Kunden zum Unternehmen ist. Also wenn das für die eine austauschbare Leistung ist, dann hat man ja de facto gar keine Beziehung. Und dann ist es denen wahrscheinlich auch total egal, wer da im Unternehmen ist. Wenn man es aber hinkriegt und auch schon, also ich hoffe inständig, dass man nicht erst mit darüber nachdenken, über die Übergabe anfängt, eine Kundenbeziehung aufzubauen. Wenn aber doch, dann ist das ein guter Punkt. Weil dann hat man nämlich die Möglichkeit, mit einem anständigen Grund öfter auf die Kunden zuzugehen.
Das stimmt. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt in diesem Kontext bin, sagen wir mal, ich bin interessiert, ein Unternehmen zu übernehmen. Du hast sehr häufig von diesem Verhältnis zwischen Kunden und Unternehmen schon gesprochen. Gibt es irgendwelche Indikatoren, von denen auf die man achten kann, um rauszufinden, hatten die ein gutes Verhältnis? Weil das ist so eine Sache, ich kann in die Unternehmenszahlen reingucken, ich kann mit dem Team sprechen, aber dass ich mit allen Kunden spreche, ist halt sehr unwahrscheinlich. Und auch sehr ungewöhnlich. Also vielleicht gibt es ja Indikatoren, die mir sagen, hey, das ist gesund oder das ist weniger gesund.
Also zum Beispiel ganz einfache Frage stellen, lieber Kunde auf einer Skala von 0 bis 10, wie toll würdest du unser Unternehmen deinen Freunden weiterempfehlen? Also wie stark? Das ist einfach an, 10 ist halt super, 0 ist halt gar nicht. Und daraus kann man einen Net Promoter Score rechnen und damit kriegt man einen ziemlich guten Eindruck davon, wie stark sind die Kunden mit dem Unternehmen zufrieden. Das, was halt häufig gemacht wird in Unternehmen, man macht dann so eine Kundenzufriedenheitsbefragung alle paar Jahre mal, die ist dann 20 Seiten lang, da stehen dann so Fragen drin, wie zufrieden waren sie mit ihrem letzten Auftrag, der ist dann aber 3 Monate her, die Kunden wissen nicht mehr genau, das alles Murks. Also deswegen, ich bin Freund von dieser einzigen Frage. wie stark würdest du unser Unternehmen oder unsere Produkte weiterempfehlen? Punkt. An deine Freunde.
Gibt es dazu Untersuchungen, dass gerade diese Kennzahl besonders hohe Aussagekraft für die Frage hat?
Ja, und der Witz ist halt, die ist branchenübergreifend. Die ist auch veröffentlicht von manchen Unternehmen, die kann man sich nämlich anschauen. Das ist eben der Witz. Weil ansonsten, was vergleicht man da, weißt du? Die Leute stellen immer 20 Fragen, verschiedene Skalen, die einen haben 5, die anderen haben 3 Punkte, dann ist andere Freitext, totaler Murks. Und diese Frage ist halt extrem simpel. Man schaut sich halt sozusagen die Verteilung der Leute an, die 0 oder 10 Punkte angeklickt haben, und berechnet dann daraus sozusagen Promotoren. Das sind, glaube ich, 8, 9, 10, die 8, 9, 10 Punkte gegeben haben. Das sind halt die, die das Unternehmen stark unterstützen. Da gibt es halt genau die Detraktoren auf der anderen Seite, die das nicht. Und daraus kann man eine Zahl berechnen. Und dann kommt da so raus, unser NPS-Wert, also Net Promoter Score-Wert unseres Unternehmens ist X. Ne? Ja. Und dieses X kannst du einfach gegen andere Zahlen von anderen Unternehmen halten. Und da kriegt man wahrscheinlich schon ganz guten Eindruck. Es ist, man kann nicht immer so sagen, wer die Zahl, eine bessere Zahl hat, ist besser, sondern es hängt natürlich stark von der Branche ab.
Gibt es mir dafür ein paar Beispiele?
Ja, genau. Ich habe jetzt keine Zahlen griffbereit, aber Telekommunikation zum Beispiel, wie soll ich sagen, oder Stromversorger. Da ist halt nicht so viel Emotionalität im Spiel, wie zum Beispiel bei einem Reiseveranstalter. Ne, der hatte seine Hochzeitsreise da gehabt und das ist alles großartig gelaufen, die tollsten Jahre, die tollsten Wochen seines Urlaubs, der hat da schon ganz andere Beziehungen. Und im Zweifelsfall ist er schon ein paar Mal mit dem Reiseveranstalter gefahren, dann sieht das anders aus. Trotzdem ist es nach meinem Verständnis die beste Zahl, die man aufnehmen kann. Sie ist extrem einfach festzustellen und es ist vergleichbar.
Oh, das ist doch mal ein toller Tipp. Dann nehmen wir aber auch beide Beispiele mal jeweils getrennt auf. Also gehen wir mal davon aus, wir schauen jetzt auf so ein Unternehmen, keine Ahnung, wie Telekommunikation oder Strom, also wirklich so Commodity, unpersönlich. Wie würdest du an dieser Stelle konkret vorgehen? Also würdest du da überhaupt dann noch großartig was sagen? Weil du sagst ja, die haben ja eigentlich gar keine Kundenbeziehung, also muss ich den Kunden ja gar nicht einbeziehen, oder?
Ich arbeite ja auch für die. Also die Aussage, die haben gar keine Kundenbeziehungen, würde ich mir ungern in die Schuhe schieben lassen. Sonst stellt dir gleich das Telefon. Wie soll ich sagen? Die Kundenbeziehung ist manchmal nicht ganz so eng wie bei familiengeführten Mittelständlern. Formulieren wir es so. Okay, also wie funktioniert das heute? Im Zweifelsfall sagt dann irgendein, gibt es eine Pressemitteilung, da steht jetzt drin, unser neuer Vorstandsvorsitzender, bla, ist der Punkt. Schluss. Oder es gibt vorher irgendwie eine geleakte Information, die man aus der Presse mitkriegt und so. Ja, aber das ist nicht so wirklich spannend, finde ich. Also ich bin halt auch ein großer Freund von den Mittelständlern, weil die haben nämlich eines begriffen. Mir sagte mal ein Mittelständler, meine Aufgabe hier im Unternehmen ist es, dafür zu sorgen, dass ich das Unternehmen erfolgreich an meine nachfolgende Generation weitergeben kann.
Hey, da hat jemand mehr Rat gelesen.
Das kann. Aber, weißt du, das ist ein ganz anderer Ansatz. Bei Großkonzernen ist es manchmal so, da gibt es halt Kennzahlen, Zielvorgaben, da geht man in 2 Jahren an die Börse, da muss man halt jetzt die Kopf schmücken und dann wird halt alles darauf getrimmt. Aber das hat nichts mit langfristigem Denken zu tun. Also im Zweifelsfall denkt man halt so lange, der Vorstandsvorsitzende denkt dann halt so lange, wie er beauftragt ist. Aber bei den wenigsten sehe ich Tendenzen, dass sie sagen, ich entscheide jetzt was, das ist unpopulär, aber das wird in 15 Jahren der Firma nutzen. Das erlebe ich extrem selten. Und okay. Im Mittelstand ist das gang und gäbe.
Jetzt finde ich natürlich, also eine Beobachtung, die ich gemacht habe, ich weiß nicht, ob die stichhaltig ist, aber mir ist es zumindest aufgefallen, ist, dass aber gerade diese Unternehmen ganz, ganz viele Anstrengungen in ihre CRM-Software, in das Datensammeln setzen und die Mittelständler tun es nicht. Also irgendwie passt das für mich gerade überhaupt nicht zusammen.
Doch. Also, wie soll ich sagen? Mittelstand, die haben es halt nicht nötig gehabt, im Zweifelsfall Daten von Kunden zu erfassen. Also jetzt Daten nicht im Sinne von böse Daten sammeln, sondern auch sinnvolle Daten sammeln. Allein ein Geburtsdatum und ab und zu mal gratulieren kann ja mal sehr mehr als nützlich sein. Großunternehmen tun das, aber wenn man sich anschaut aus der Historie, wie viele Mittelständler gewachsen sind, die waren halt mal ganz klein und dann haben sie irgendein sinnvolles Produkt sich ausgedacht und sind dann halt gewachsen. Und gewachsen und gewachsen und es hat funktioniert. Und da kommen die Prozesse dann halt manchmal auch nicht so hinterher und man denkt, bevor ich da jetzt irgend so ein IT-Zeug brauche, mache ich mal einfach weiter. Und dann wird dann manchmal, so wie ich es gesehen habe, recht hemdsärmlich gearbeitet. Was jetzt nicht heißt, wie soll ich sagen, dass die anderen das professioneller machen. Also ich habe auch bei Konzernen große CRM-Systeme gesehen, wo ich die Hände im Kopf zusammenschlage und sage, was habt ihr denn da gemacht? Wer denn bitte euch beraten dabei? Das ist nicht sinnvoll. Ihr nehmt Daten auf, damit ihr Daten habt. Aber ihr überlegt euch nicht schon vorher, was tue ich damit? Muss ich diese drei Informationen sammeln? Einfach so oder weil ich damit was tun will? Und das Tun ist ja immer, die Kundenbeziehung zu verbessern.
Jetzt, okay, wir haben jetzt, das CRM-System des kleineren Mittelständlers ist wahrscheinlich das Hirn des Geschäftsführers, vermute ich mal.
Ja, oder vielleicht noch sein Adressbuch. Mit einem Kommentar und er hat sich den Rest sich gemerkt. Ja, das habe ich auch mal zu hören bekommen. Unser CRM-System ist mein Outlook. Ja, das ist schwierig.
Okay, aber es ist Realität. Wenn es Realität ist, wie kann ich denn als Nachfolger überhaupt systematisch daran gehen, dass ich dieses Wissen auch bekomme? Also wie kann ich an dieses Wissen rankommen? Weil das wäre ja sonst unwiederbringlich verloren, wenn der dann einfach geht.
Das stimmt. Also ein CRM-System, nicht nur umsonst habe ich im Jahr 2000 damit angefangen, solche Dinger zu entwickeln und ich bin davon ja ein großer Freund. Nur der Begriff CRM ist halt häufig ziemlich verbrannt, weil viele Unternehmen da, also Großkonzerne haben da Millionen versenkt in der Hoffnung, dass sie eine Software bekommen, die praktisch die Kundenbeziehung automatisiert, wo man sich nicht wirklich mit dem Kunden auseinandersetzen muss. Das hat nicht funktioniert und deswegen gab es da große Enttäuschung. Also, zurück. Es gibt in jedem Unternehmen gibt's Kundenbeziehungen, sei es auch nur, weil man denen eine Rechnung schickt regelmäßig. Das heißt, es gibt da irgendwo Daten.
Also ja.
Im Sinne von, wie viel haben die umgesetzt, welche Produkte kaufen die regelmäßig, haben die im letzten Jahr nicht mehr, vorher aber die letzten 20 Jahre schon. Das gibt's ja alles. Das muss man halt nur aufbereiten, in ein anständiges System stecken und dann mal gucken, was man mit denen macht. Dann würde ich halt erstmal hingehen, je nachdem, wie viel Zeit ist, die Kunden clustern, sei es nach Umsatz, sei es nach Beständigkeit der Kundenbeziehung etc., sei es nach möglichen Multiplikatoren, was ja auch sein kann, und dann halt ran an den alten Geschäftsführer und sagen, sag mir was zum Herrn Müller. Der hat, keine Ahnung, 67% des Umsatzes verursacht im letzten Jahr. Was ist der, was kann der, was hat der? Und das macht man am besten, keine Ahnung, in einem Workshop, der 1, 2, 3 Mal laufen kann, wo man halt genau analysiert und versucht, Kriterien aufzufinden. Was hat der denn da wirklich im Kopf? Vielleicht ist es nicht wirklich wichtig zu wissen, dass der siebte Enkel von dem früher Fußball gespielt hat, irgendwem. Aber
schon klar.
Es kommt halt immer drauf an. Es kann aber durchaus auch interessant sein zu wissen, welche persönlichen Beziehungen die einzelnen Leute haben. Keine Ahnung. Ist zum Beispiel in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv und ist damit ziemlicher Multiplikator im Ort oder so. Das gibt's ja auch.
Ja.
Nur einfach zu sagen, lieber alter Geschäftsführer, schreib mir mal bitte alles auf, was du über Leute weißt, das wird ja nicht funktionieren.
Mhm.
Das heißt, ich würde nach Pareto vorgehen und mir die Leute angucken, die 80% des Umsatzes machen und gemacht haben, vielleicht auch historisch zurück ein paar Jahre, und dann die einzeln abklappern und ihn interviewen sozusagen, was gibt's denn da?
Das wäre meine Folgefrage gewesen, aber das ist schon mal ein super Tipp. Jetzt haben wir ja häufig gerade im Mittelstand, sagen wir mit Nicht-Commodity-Produkten, also mit Sachen, die etwas komplexer sind, individueller, erklärungsbedürftiger, haben wir ja ganz häufig den Fall, dass eine Firma mit einem Kunden besonders viel Umsatz macht, also auch eine Abhängigkeit da existiert. Gibt es dann aus Sicht der Nachfolge und der Kundenkommunikation da etwas Spezielles zu tun oder ist die Empfehlung eher alle gleich zu behandeln, obwohl sie jetzt, keine Ahnung, A, B oder C Kunden sind, ohne jetzt jemanden abwerten zu wollen?
Das hat ja nichts mit Abwerten zu tun. Also als ich 2000 angefangen habe, war ich auch jemand, der sozusagen die Fahne des Kunden ganz groß vorangetragen hat und gesagt, man muss für den Kunden immer alles tun unter allen Umständen, Punkt. Und der Kunde hat immer recht. Das sehe ich inzwischen nicht mehr so. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, weil ich bin ja die Kundenbrille und so, ist aber gar nicht böse gemeint, sondern nicht jeder Kunde kann denselben Service kriegen, häufig, weil allein beim Thema Beschwerdemanagement, wie viele Gutschriften kriegt der, wie hoch sind die Gutschriften, wie viel Aufwand steckt man in so eine Bearbeitung, also ich kenne Unternehmen, da haben wir das eingeführt, die haben praktisch eine Beschwerdemanagement-Bearbeitung-Fabrik und eine Manufaktur, so nennen die das auch witzigerweise. Das heißt, die Fabrik ist halt extremst automatisiert. Also gehen Textbausteine raus, relativ schnell, zack, zack. Und die Manufaktur, da gucken Leute auch nochmal ein paar 3 Tage drüber, weil da geht es richtig um Geld. Wenn da was schief läuft, dann geht es halt in die Hose. Und deswegen halte ich das für gerechtfertigt, eben auch Klassifizierungen von Kunden durchzuführen. Und im Zweifelsfall ist es dann halt A, B oder C. Und wenn ich weiß, wenn dieser eine Kunde mir abspringt, dann gehe ich zur Not mit dem Essen, auch mal mit den beiden, mit dem Nachfolger zusammen.
Wie transparent darf man eigentlich sein? Also die Frage bezieht sich jetzt so ein bisschen auf meine Geschichte, weil wir hatten wirtschaftlich massive Schwierigkeiten zu dem Zeitpunkt, als mein Vater starb. Also ich hätte eh jetzt keinen CRM mehr aus seinem Kopf rausholen können. Das wäre jetzt etwas schwierig geworden. Aber die Frage ist, wie offen kann man mit einem Kunden an der Stelle umgehen? Also oder sollte man vielleicht sogar?
Ich bin ja ein Freund von Offenheit. Und wenn das eine richtige Beziehung ist, ist es auch kein Problem. Dann muss man halt sagen, pass mal auf, wir haben da gerade ein kleines Malheur. Keine Ahnung. Folgende Daten fehlen uns, wir wissen gar nicht mehr, was du bestellt hast, wann du bestellt hast, etc. Da muss man halt offen sein. Da rumzuraten, das macht es ja nicht besser. Ich rate den Leuten immer, authentisch zu sein, wo es halt nur geht, weil auch wenn es nicht auf den ersten Blick immer klar ist, aber man spürt das doch als Mensch, ob der andere ehrlich ist, was zurückhält, etc. Du hast den Fall erlebt, du weißt, wie das wahrscheinlich damals war. Keine Ahnung.
Ich kann es dir ja sagen, wenn es dich interessiert, ist es kein Problem.
Ja, natürlich.
Also gerne, wir haben, als die Erkrankung von meinem Vater klar wurde, das war im November, haben meine Mutter und ich und die, sagen wir, Top 10 unserer Kunden persönlich besucht und haben die darüber informiert. Also es war zu der Zeitpunkt schon klar, wie die Diagnose lauten wird. Es ist auch klar, dass es da keine Änderung an dieser Diagnose geben wird. Die Frage war nur der Zeitpunkt. Und unser Gedanke war, okay, wir gehen damit transparent um, signalisieren aber auch gleichzeitig Dauerhaftigkeit, weil die wir im Prinzip ausgesagt haben, sinngemäß, pass auf, okay, das wird so enden, aber hier stehen 2, die es weiterführen. Und der Tenor war sehr positiv. Wir haben nicht zu sehr in die Details der wirtschaftlichen Situation sind wir nicht drauf eingegangen, sondern haben vor allem nach vorne geguckt. Das war auch eine bewusste Entscheidung, hat sich auch als richtig rausgestellt letztendlich. Aber ja, also gerade die größeren Kunden die sind natürlich nicht doof. Egal wie gut das Verhältnis ist bei einem erklärungsbedürftigen Produkt, wollen die wissen, dass ihr Dienstleister leistungsfähig ist. Vor allem, wenn das um so viel Geld geht. Ich meine, mit unserer Software wird sehr viel Geld bewegt und das muss funktionieren, weil sonst verhungert jemand.
Ja. Das heißt also, ihr seid mit der Offenheit ziemlich gut gefahren.
Ja, wir haben aber auch sehr langjährige Kundenbeziehungen. Also im Schnitt bleibt ein Kunde halt zwischen 10 und 15 Jahren bei uns. Da gibt es auch ein gewisses Vertrauensverhältnis.
Ja, toll. Also du hast ja genau das gesagt. Ihr habt euch die x wichtigsten Kunden vorgenommen und habt die persönlich besucht. Das ist ja auch eine Klassifizierung, also die ihr vorgenommen habt, die ich auch für sinnvoll halte, weil irgendwo muss man die Grenze ziehen. Man kann ja nicht beliebig jeden. Wie seid ihr denn an die anderen rangegangen?
Wir haben dann noch 2 Gruppen gebildet. Also wir haben noch so eine quasi mittlere Gruppe gebildet, denen wir per E-Mail vorab etwas gesagt haben und ihnen die Möglichkeit geboten haben, bei uns anzurufen, also direkt mit Durchwahl bei meiner Mutter oder bei mir, um weitere Informationen zu erhalten. Und als es dann soweit war, als mein Vater im Dezember starb, dann haben wir einen Brief an alle Kunden gesandt und da auch gleichförmig, also jeder den gleichen.
Gut. Ja, also instinktiv sozusagen alles richtig gemacht. Ich meine, in den Momenten hat man eigentlich was anderes zu tun, als sich, um Formalitäten zu kümmern. Aber ich würde sagen, genau so würde ich es auch empfehlen. Offen und transparent sein und sagen, das ist halt so, wie es ist. Und alles zu versuchen, dass die Kunden halt bleiben. Wie soll ich sagen? Ich kannte mal einen Kommunikationschef eines Konzerns, der sagte mal sowas wie, ich lüge nicht, ich sage aber nicht immer alles. Das fand ich eigentlich recht sympathisch. Also offen, ne? Man kann auch offen sein, ohne immer alle Details rauspacken zu müssen. Du hast es ja auch nicht die Wirtschaftszahlen rausgepackt, sondern eher darum gekümmert, den Leuten das Gefühl zu geben, es geht hier weiter.
Ja, das war auch notwendig in dem Fall, ja. Ist halt ein Produkt, das nicht beliebig austauschbar ist. Und wenn das Produkt ausgetauscht wird, dann muss das dann entsprechend vorbereitet sein. Da wollen die Transparenz.
Ja. Das kann ich verstehen. Also alles richtig gemacht, würde ich sagen.
Ach, wenn das der Experte mir sagt, dann freue ich mich jetzt mal. Ist ja auch schon ein paar Jährchen her. Das ist nicht schlecht.
Ja, es hat ja funktioniert, oder?
Ja, hat's. Nee. Ich versuche jetzt gerade noch zu erfassen, wie ich die nächste Frage am besten formuliere. Was mich ja interessieren würde, ist, wie stark kann ein Kunde wirklich eine Beziehung zu einem Unternehmen empfinden? Ich frage mich das jetzt gerade. Also wenn ich jetzt so an unsere Kunden zurückdenke, da waren auch viele persönliche Beziehungen auch, sehr gute und langjährige. Aber hätte ich jetzt, keine Ahnung, einen Emotionalisierungsgrad der Beziehung zum Unternehmen definieren müssen, damit hätte ich größte Probleme. Was sind denn so Sachen, die Kunden da durch den Kopf gehen? Woran macht der seine Beziehung zum Unternehmen fest?
Ich habe ein Problem, das muss gelöst werden. Wenn ich nochmal dieses Problem habe, gehe ich dahin, weil ich weiß, der hilft mir.
Also positive Vergangenheitserfahrung?
Genau. Oder halt, der Kollege aus dem Verein hat mir gesagt, dass, wenn du so ein Problem hast, dann geh da hin, weil die haben mir damals geholfen. Also nicht eigene Erfahrungen, sondern andere und Freunde haben es empfohlen. Wenn ich von Beziehungen spreche, ich meine, das Ding heißt ja nun mal Kundenbeziehungsmanagement, deswegen überzeichne ich das Bild in meinen Vorträgen immer mit der Beziehung auf Ebene eines Pärchens sozusagen, eine richtige Beziehung. Das muss nicht emotional sein, also gar nicht. Aber es kann sowas sein wie, die helfen mir immer. Punkt. Mhm. Oder ich hatte damals totale Schwierigkeiten, da ist was total in die Hose gegangen, aber dann haben die mich ernst genommen, haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und dann wurde das Problem beseitigt. Ja, Thema Beschwerdemanagement wieder. Das macht eine ganze Menge aus. Das hat nicht unbedingt was mit Emotionalität zu tun, dass man sagt, oh, mein Herzensanbieter, aber trotzdem einer, wo man sagt, bevor ich jetzt was Neues ausprobiere, bleibe ich lieber da, weil da weiß ich, die kriegen das hin. Und im Zweifelsfall zahle ich deswegen auch einen Euro mehr, weil bei dem anderen ist das Risiko zu hoch, dass es vielleicht in die Hose geht.
Glaubst du, dass viele Kunden auch bei einem Wechsel in der Führung nochmal neue Boundaries setzen wollen, neue Grenzen setzen wollen? Oder vielleicht die alten austesten?
Ja, das glaube ich sofort. Also je nachdem, wie die Kunden so gestrickt sind, wie soll ich sagen, es gibt ja ziemlich controlling-lastig getriebene Unternehmen, die drücken die Dienstleister immer und überall, wo es nur geht. Und dann kriegen die im nächsten Jahr wieder neue Ziele, müssen nochmal neu drücken. Da werden die sowas natürlich sofort nehmen und sagen, die werden es, glaube ich, hoffentlich nicht so platt machen, aber die werden es natürlich nutzen, um mal zu gucken, was geht denn da noch? Mhm. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, aber das ist ja im Zweifelsfall, immer so.
Okay. Wir kommen also jetzt an den Punkt, okay, die Übernahme hat geklappt, der Altinhaber ist raus und ich gehe jetzt, so wie in meinem Fall, an das Thema ran, okay, wir hatten zwar eine Kundenbeziehung und die ist auch da, also es gibt Schnittstellen zum Kunden, zu dem Thema kommen wir gleich nochmal, es gibt Schnittstellen, aber es gibt zum Beispiel kein CRM-System, es gibt also keine reale Dokumentation. Du hast vorhin schon gesagt, okay, man könnte clustern nach Dauer der Beziehung, nach Umsatz, nach Bestellhistorie, solchen Dingen. Gibt es noch etwas, was man so als ersten Datensatz erheben sollte? Gibt es den Königsdatensatz in der ganzen Geschichte?
Der Königsdatensatz?
Naja, ich meine, du hast vorhin, als ich dich nach der Kennzahl gefragt habe, hast du ja sehr dediziert eine Kennzahl genannt und hast gesagt, okay, das ist, mag jetzt super einfach erscheinen, ist aber die mit einer sehr hohen Aussagekraft und sie ist einfach zu erheben. Vielleicht gibt es ja sowas in den Kundendaten, die so klassischerweise in einem CRM sind auch.
Du musst einen Kanal zum Kunden haben. Also das minimale Datum, was man haben muss, ist ja im Zweifelsfall eine E-Mail-Adresse. Das reicht ja für viele Online-Unternehmer schon aus. Da brauchen die noch nicht mal einen Namen, nicht irgendwas, sondern brauchen als Kernsubstanz ist das die ID sozusagen, mit dem man den Kontakt zum Kunden hinkriegt. Und dann natürlich Ansprechpartner, Verantwortlichkeiten, wenn es irgendwie geht. Aber wenn es klein sein muss, würde ich damit anfangen, wer stand auf der Rechnung, also Rechnungsanschrift sozusagen mit entsprechender Person und dann versuchen, alle möglichen Kennzahlen dazu zu aggregieren. Nach meinem Verständnis gibt es ja jetzt nicht so die Königsklasse. Das ist auch ziemlich abhängig. Also ich will nicht sagen, Gewinn pro Kunde hat man ja in den seltensten Fällen. Wenn ich mir so die Unternehmen angucke, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Umsatz haben sie alle, aber Umsatz ist nicht immer so richtig aussagekräftig. das ist halt so ein Ding, wo ich ein Projekt mal 2-3 Tage mit der, wie ich sage immer, mit der Leselupe in Aktenkammer verschwinde und versuche, Zahlen zu crunchen und zu gucken, was gibt's denn da? Irgendwas gibt es ja immer. Und Rechnungen werden immer geschrieben. Und sei es nur, dass die irgendwo in Word abgelegt sind oder als PDF, aber die werden immer geschrieben. Das ist schon mal ein Ding. Und auf einer Rechnung steht halt auch ein Umsatz. Da kann man eine Menge mitmachen und es stehen Produkte.
Ergibt Sinn. Also mal die Rechnung durchgehen und dort anfangen, scheint wirklich sinnig, ja.
Genau. Dann, ich meine, wenn man kein CRM-System hat, dann hat man auch kein systematisches Beschwerdemanagement.
Ah, jetzt bin ich auch gespannt. Das wäre das zweite Thema, das bei mir noch offen ist. Thema Beschwerdemanagement. Sprich weiter.
Also, dass ein Unternehmen kein CRM irgendeiner Art und Weise hat, aber ein Beschwerdemanagement, was geregelt, systematisch funktioniert, wo man auch noch weiß, der Herr Müller hat sich vor 7 Jahren über das Produkt XY beschwert, habe ich noch nie erlebt. Also, das hängt ja meistens zusammen. Das ist dann natürlich blöd, aber vielleicht gibt es irgendwo einen Ordner, da stehen Beschwerden drauf und vielleicht hat man da PDFs von Briefen abgespeichert. Das ist auch eine extrem gute Quelle. Nun, Beschwerden sind überhaupt eine extrem gute Quelle, nicht nur um Kunden zu
kommunizieren. Moment, das kannst du gleich erläutern, aber was mich jetzt noch interessieren würde, ich meine, die Parallele ist ja da, das Beschwerdemanagement bei Firmen, wo das CRM im Kopf passiert, passiert auch im Kopf, oder?
Natürlich. Es sei denn, keine Ahnung, wenn es ganz eskaliert, kriegt man irgendwann mal einen Brief vom Anwalt oder es gab mal eine E-Mail mit einer das geht hier so nicht und 3 Ausrufezeichen in der Betreffzeile. Das ist ja auch eine Art Beschwerde. Mhm. Da kann man vielleicht noch rankommen.
Wie kann man denn ein gutes Beschwerdemanagement einrichten? Also ich stelle mir das wirklich mal vor, das ist so wie bei uns damals, du kommst halt hin, hast einen starken Umbruch, musst sehr viele Strukturen von neu aufbauen und sagst, okay, ich will jetzt ein CRM einführen und weil das natürlich sinnvoll ist und auch thematisch passend, kann ich ja auch gerade das Thema Beschwerdemanagement einführen. Wie würdest du da rangehen, so als ein kompletter Neuling, als Nachfolger?
Ich würde mir die Historie angucken, was es schon gab. Ja. Wenn es nichts gab oder es was gab und man es nicht weiß, wenn man nicht mehr rankommt, dann ist man ja praktisch auf der grünen Wiese. Dann würde ich mir mal anschauen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, dass ich einer beschweren kann. Also da kann man sich ja bestimmt was ausdenken. Keine Ahnung.
Weil Telefon, Brief.
Nee, ich meine jetzt nicht im Beschwerdekanal, sondern ich meine, beim Produkt XY eiert immer das Radlager. Keine Ahnung. Das wissen die Leute in Zweifelsfall in der Produktion, weil die mussten dann irgendwann mal palettenweise irgendwas wieder zurücknehmen, nachbearbeiten oder. Die wissen sowas schon. Die wissen, das sind so Probleme, die immer wieder auftreten können. Da würde ich versuchen, eine anständige Struktur draus zu bauen. Aber Beschwerdemanagement, wie soll ich sagen, also das Flaggschiff-Buch, mit dem ich damals auch diese Prozesse gelernt habe von der Pike auf, das hat, glaube ich, jetzt gerade 800 Seiten in der aktuellen Auflage, das ist ein bisschen theoretisch, da kann man sich sein Leben lang mit beschäftigen, aber das hilft ja nicht. Also deswegen bin ich da so ein Pragmatiker. Also ich würde halt schon sagen, bau die Strukturen auf und guck, was passiert. Wenn sich beschwert, sorgt dafür, dass die Beschwerde erfasst wird und im Zweifelsfall legst du dann die Felder an. Also dann. Ne? Also wenn einer sagt, hier Radlager im Produkt XY eiert, dann legst du halt den Kategoriebaum an, Produkt kaputt, Geräuschentwicklung, Radlager kaputt oder so. Aber die Frage, wie viele Beschwerden kriegt ihr, wenn du weißt, ich kriege im nächsten Jahr, also vorher sind die alle im Kopf des Geschäftsführers gelandet, im nächsten Jahr kriege ich wahrscheinlich 10.000 Beschwerden, die ich erfassen muss schriftlich, ist ja unwahrscheinlich, das werden ja Einzelfälle sein. Nicht mal an, also zumindest nicht 10.000.
Das will man auf jeden Fall hoffen, sonst hat man ein anderes Problem.
Ja, klar. Obwohl die Beschwerdeanzahl, die reine, sagt ja nichts. Also es gibt, einen Podcast gemacht, eine Podcast-Folge zur Strategie der Deutschen Telekom, wo der Serviceverantwortliche ausgerufen hat, als Strategie für das nächste Jahr, 0 Fehler und 0 Beschwerden. Da haben sie mir den Nacken hochgestellt, weil das Ziel kann eigentlich nicht sein, 0 Beschwerden. Es kann höchstens sein, niemand der Kunden hat einen Grund, sich zu beschweren. Und deswegen bekommen wir keine Beschwerden. Das ist aber ein Unterschied.
Ist das aber dann auch also, wieder so eine ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Hm? Also ich meine, ich kann ja bei jeder Beschwerde dann sagen, ach nö, die ist eigentlich nicht gerechtfertigt, weil das kann man sich gar nicht drüber beschweren.
Ich habe vor, keine Ahnung, jetzt 10 Jahren mal einen Arbeitskreis zum Thema Beschwerdemanagement gegründet. Da waren alle möglichen Beschwerdemanager aus diversen Unternehmen dabei. Und wir haben, glaube ich, 2 Workshop-Tage daran verbraucht, zu definieren, was eine Beschwerde ist. Okay. Aus meiner Sicht ist es total egal. Es ist eine Interaktion mit dem Kunden. Wenn der bestellt, wenn der beschwert, wenn der anruft und irgendwie klönt, das ist alles eine Interaktion. Und eine Beschwerde ist halt eine bestimmte Art davon. Ich halte es für extrem gefährlich zu sagen, nee, Beschwerden sind bei uns nur die, wo eine Rechnung gegensteht, die aber noch nicht bezahlt ist und nur 30 Tage nach Auslieferung und so. Da gibt es die lustigsten Kriterien. Total egal. Der Kunde ist verärgert. Punkt. Und warum und ob das sinnvoll ist oder ob ihr da was dafür könnt oder nicht oder ob dem einfach eine Laus über die Leber gelaufen ist, ist total egal. Der Kunde ist verärgert. Kümmer dich drum. Du musst ihm nicht recht geben, aber kümmere dich drum.
Jetzt ist man so als Chef ja selten direkt an der Kundenfront, also nicht im Alltag zumindest. Welche Schnittstellen gibt es denn? Du hast vorhin das Thema Schnittstellen angesprochen. Ich habe es mir groß notiert. Ich will da unbedingt jetzt drüber reden, weil du hattest so angedeutet, es gibt mehr Schnittstellen, als uns allen bewusst ist. Und jetzt möchte ich gerne wissen, welche das sind.
Die Schnittstellen zum Kunden?
Genau.
Naja, das mache ich halt häufig in so einem Workshop. Der heißt bei mir Stammkundenbooster. Da lade ich alle Abteilungsleiter oder Verantwortlichen aus den einzelnen Bereichen ein und dann deklinieren wir sozusagen im Rahmen des Workshops den ganzen Kundenprozess durch. Von ganz von Anfang an. Also wo kommen eure Produkte her? Wo erfährt der Kunde, dass es das Produkt überhaupt gibt? Wo kann er es kaufen? Wo kann er sich beschweren? Wie kann er es nutzen? Was gibt es da für Interaktionen? Wie kriegt er eine Rechnung? Und das hört sich total simpel an, dauert aber ein paar Stunden und führt aber immer dazu, dass man genau diese Schnittstellen, die Probleme damit aufdeckt. Weil irgendjemand dann sagt, dann und dann schicken wir halt eine E-Mail an den Kunden und dann sagt irgendjemand, Moment, wir doch auch. Und das ist bis jetzt in jedem Workshop passiert. Und das sind halt genau diese Schnittstellen, die vielen Leuten nicht bewusst sind. Und ich gehe halt hin und hole halt alle zusammen und zeige es an einem ganz simplen Kundenlebenslauf. Das ist eine ganz simple Abbildung und wir kleben dann also Post-its. Wann passiert das? Wann passiert das? Man fängt an zu sortieren. Und genau dadurch sieht man plötzlich, ah, Moment, hatten wir nicht mal für irgendeine Kampagne einen Anrufbeantworter geschaltet? Gibt es die Telefonnummer eigentlich noch? Ja, und im Zweifelsfall gibt es sie noch. Und im Zweifelsfall ist da auch noch der falsche Jingle drauf oder eine falsche Kampagne, ein falsches Angebot, ein falscher Preis. Und im Zweifelsfall laufen auch noch Anrufe auf, nur keiner kriegt so richtig mit. Oder Flyer liegen noch irgendwo aus bei irgendeinem Vertriebspartner. Die sind aber schon 3 Jahre veraltet. Aber das hat halt keiner mehr auf dem Schirm, weil das war anstrengend, die damals kurz vor der Messe zu produzieren. Und dann hat man sie und dann weggeschickt und dann fire und forget. Keiner hat es mehr auf dem Schirm. Das sind also kleine Dinge. Dem Kunden ist es aber total egal. Der sieht irgendwo einen Flyer, sieht das Logo der Firma drauf und sagt, ach, dankeschön, will ich haben. Das macht halt alles einen blöden Eindruck, wenn der dann anruft und sagt, nee, das kriegen sie bei uns nicht. Mhm. Ich hatte das mal bei der Bahn, die haben eine super Kundenaktion durchgeführt, habe ich dann auch gleich zugeschlagen, das entsprechende Ticket gekauft, habe es ausgedruckt, dem Schaffner gezeigt und der hat mich angeguckt, als hätte ich das Ding selber gemalt und mir was ausgedruckt. Also der hatte von der Aktion noch nie was gehört. Ja, dachte ich auch, dankeschön, aber was soll ich jetzt machen? Also dann gab es eigentlich Diskussion mit ihm, weil er dachte, ich hätte das ausgedacht.
Also halt so. Was ich so jetzt rausgehört habe, ich versuche jetzt gerade das ein bisschen zu abstrahieren. Also wir haben alle Marketingmaßnahmen, die eine Schnittstelle zum Kunden sind. Wir haben eine wie auch immer geartete Kundenbetreuung. Wir haben den Vertrieb und die Buchhaltung, die Schnittstellen zu Kunden sind. Wir haben den Mitarbeiter, der unter Umständen, wie in deinem Beispiel gerade, eine Schnittstelle zum Kunden ist. Habe ich noch so eine ganz offensichtliche ausgelassen?
Ja, das Produkt an sich. Also das Produkt an sich kommuniziert ja auch. Also Software geschenkt, aber wenn es jetzt, keine Ahnung, irgendein mechanisches Drehteil eines Mittelständlers ist, da liegt dann im Zweifelsfall ein Prospekt dabei, eine Anleitung, ein Flyer, da ist ein Aufkleber drauf, wo man weiß, das ist dieses Produkt mit dieser Nummer, das kann ich da wieder nachbestellen. Service kann ich unter dieser Nummer kriegen. Die Nummer gibt es dann im Zweifelsfall nachher nicht mehr oder so. Da habe ich schon alles Mögliche erlebt.
Gibt es also, da irgendeine Möglichkeit, das irgendwie zu verhindern, außer besonders gut zu dokumentieren, wenn ich mal so blöd fragen darf?
Ja, klar. Die Kommunikation im Unternehmen voranzutreiben und Grenzen aufzulösen. Also nicht zu sagen, du bist Marketing, Punkt, du bist Vertrieb, Punkt und dazwischen gibt es eine Schnittstelle, sondern bitte guck doch mal ein bisschen links und rechts und wenn ihr den Eindruck habt, da könnt ihr irgendwas scheppern, dann sprecht doch einfach mal jemand anders an. Hört sich trivial an, passiert aber leider oft nicht. Und ein ganz, ganz guter Wächter, der die ganze Zeit sozusagen auf diesem Kundenlebenslauf aufpasst, ist das Beschwerdemanagement. Weil, ne, wenn der Kunde verärgert ist und ich es ihm einfach mache, sich zu beschweren, dann schlagen da die Sachen auf. Und wenn man das mal so analysiert, was für beschwerdende Gründe es gibt bei Unternehmen, da staunt man aber. Also die beschweren sich über Gott und die Welt. Manchmal sind es politische Entscheidungen, wo das Unternehmen nichts für kann, aber einfach nur schlecht kommuniziert hat. Ist ja auch ein Problem.
Ja, dann hat nämlich die Schnittstelle zum Kunden nicht funktioniert. Das ist ja genau das, was du gerade vorhin gesagt hast.
Genau, ja, nur das Problem ist halt, die Schnittstelle zum Kunden gibt es ja. Also es gibt ja alle möglichen. Und im Zweifelsfall ist man auch mal als, keine Ahnung, man ist irgendwo in einem kleinen Ort als Privatperson unterwegs. Viele Leute sagen aber, dass der Geschäftsführer der Firma so und so. Und das schlägt dann halt gleich durch, auch wenn der da eigentlich privat ist. Aber das ist halt der Mensch und damit auch ein Repräsentant der Firma. Mhm. Ne? Also die eine Schnittstelle nach außen ist halt immer schwierig. Das ist halt die Summe aller Einzelnen.
Okay, ich verstehe, dass es da sehr viele Varianten und Komplexitäten gibt. Also ganz aus der Verantwortung lassen kann ich dich nicht. Also ich will jetzt trotzdem dieses Beispiel konstruieren. Wir haben also unsere Nachfolge hingekriegt. Wir haben so den typischen Mittelständler. Chef hat alles noch selbst gemacht. Es ist sehr wenig da. Was würdest du in den ersten 100 Tagen einem Nachfolger empfehlen zu tun, wenn es um die Kundenbindung, das Kundenmanagement geht?
Die ersten 100 Tage nach der Methode, die wir vorher hatten, kennen die Kunden den ja alle schon, weil ja, der hat halt in der Übergabefrist regelmäßig kommuniziert.
Genau.
Wenn es kein CRM gibt, würde ich das sowas von schnell anschaffen. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Also man kann beliebigen Aufwand und Geld darin versenken, man kann aber auch ganz smarte kleine Lösungen nehmen und ganz klein mal anfangen. Wichtig ist, dass man eine Struktur da reinkriegt und nicht irgendwie so, wenn wir Rechnung schreiben, dann ist es immer die Rechnungsadresse, aber eigentlich und so. Also es muss halt schon zusammen funktionieren. Also ne? Nicht, dass man dann Kundendaten mehrfach redundant vorhält, das ist ja das, was einem das Genick bricht. Damit würde ich klein anfangen. Das Clustern der Kunden hatten wir schon oder hatten wir noch nicht?
Wenn's also
noch
nicht explizit ist, erwähnt, machen. Also Clustern würde ich wahrscheinlich dann für das CRM oder im Rahmen dieser Produkteinführung.
Genau, das würde ich auch machen. Und dann muss man sich hinsetzen und überlegen, was kann ich tun, damit im Zweifelsfall die Kunden, die ich habe, mehr bei mir kaufen oder mehr Umsatz machen. Das ist natürlich stark davon abhängig. Vielleicht ist da schon, also die A-Königsklasse sozusagen, der Kunden ist schon ausgereizt. Dann sorge ich dafür, die halt nicht abwandern. Was ist mit B? Kann man die irgendwie zu A machen? Und was müsste ich dafür tun? Muss ich vielleicht nicht nur denen eine Einladung zur Messe schicken, die einmal im Jahr ist, sondern vielleicht macht es Sinn, denen zwischendurch auch mal was zu schicken. Sei es auch nur ein Geburtstagsgruß, den man systematisieren kann. Also ich würde ihn nicht automatisieren, da habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten mit, aber zumindest systematisieren. Und die Frage, die sich extrem wenige Unternehmen stellen, ist, gibt es eine Kundengruppe, mit die mir eigentlich Verluste bescheren? Also mit denen ich eigentlich ungern zusammenarbeite, was mache ich denn mit denen? Kann ich mich vielleicht von denen auch mal verabschieden?
Spannende Frage.
Ja, das bedenken leider sehr, sehr, sehr wenige Unternehmen, aber das ist nichts Schlimmes. Also wie soll ich sagen? Viele Unternehmen denken immer, wenn ich einen Kunden habe, dann muss ich bis zum Lebensende mit dem arbeiten. Nee, muss ich nicht, weil im Zweifelsfall läuft das für eine bestimmte Zeit und dann wächst er da irgendwie raus. Und irgendwann sind meine Produkte nicht mehr für den geeignet, weil dann geht er halt, müsste der eigentlich zum Großkonzern gehen, der irgendwie was besser, automatisierter, schneller, elektronischer, weiß ich nicht, macht, was macht. Mein Beispiel ist immer so, der Busanbieter nach Loretta, wenn der Kunde halt 40 ist, braucht man dem keine Kataloge mehr schicken, der wird da wahrscheinlich nie mitfahren, weil das einfach nicht mehr die Zielgruppe ist. Dann müsste man aber eigentlich hingehen und sagen, guck mal, wir gucken uns die CRM-Datenbank an, nach dem Kriterium XY, welche Kunden können wir nicht mehr betreuen? Wollen wir nicht mehr betreuen, weil die uns zu viel Aufwand machen? Und wenn ja, was machen wir mit denen? Kündigen wir den explizit oder sorgen wir dafür, dass sie im Zweifelsfall eine besser passende Werbung vom Wettbewerb bekommen?
Das passt. Das sind auch, glaube ich, ein paar Aufgaben, die gerade so in 100 Tage reinpassen, je nach Größe. Ich glaube eher, das könnte ein bisschen mehr als 100 Tage füllen, gefühlt.
Ja, kommt drauf an, was man für ein Team dahinter hat und ob man bei Eva anfängt oder ob man vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nimmt und vielleicht mal jemanden nimmt, der, keine Ahnung, ein bisschen Ahnung von CRM und von CRM-Markt und weiß, für euch reicht dieses Tool und das reicht auch noch die nächsten 5 Jahre.
Das stimmt. Okay. Ein paar Sachen hast du, glaube ich, schon genannt dazu, aber ich will trotzdem nochmal explizit so zur Richtung Abschluss nachfragen. Gibt es so die, vielleicht, keine Ahnung, Top 3 der größten Fails, die du erlebt hast, die man, aus denen man vielleicht lernen kann, sich nicht zu wiederholen?
die Top 3 Fails so generell als Unternehmer?
In der Kundenkommunikation. Es geht ja wirklich darum, also mich interessieren natürlich insbesondere solche, die gerade so im Bereich Change Management und Kundenkommunikation liegen, falls es die gibt, weil die sind ja effektiv das, worum es bei mir immer geht.
Ja, also Thema Beschwerdemanagement ist halt der Riesenpunkt. wenn ein Kunde so sauer ist, nimm ihn ernst und reagier. Also mein persönlich schlimmster Fall, den ich mal hatte, das war eine ziemliche Eskalation bei einem Kunden. Ich habe dann einen langen Brief geschrieben, weil ich gesagt habe, wenn ihr das häufiger, also das Problem müsst ihr aus der Welt schaffen, das fällt nicht nur mir auf die Füße, das fällt garantiert noch 10.000 anderen pro Monat auf die Füße eurer Kunden, macht das weg. Und da haben die überhaupt nicht reagiert. Dann habe ich eine Vorstandsbeschwerde geschrieben, weil ich dachte, dann klappt es vielleicht. Hat aber nur den Effekt, dass ich 20 Euro Gutschrift auf meinem Konto bekommen habe, ohne Antwort, ohne Brief, ohne irgendwas. Also ich fühlte mich halt alles andere als ernst genommen. Und das ist halt nicht lustig. Wenn man einem erbosten Kunden sozusagen sagt, ja nee, Beschwerde ist das nicht, weil nach unserer internen Definition ist das jetzt eine Reklamation und da gilt was anderes. Die Diskussion ist halt schwierig. Das sollte man nicht tun. Also man soll, wenn der Kunde sauer ist, hör ihm zu.
Der große Tipp, suggeriere nicht dem Kunden, dass das, was er sagt, nicht so schlimm ist, weil das ist eine subjektive Empfindung des Kunden.
Exakt, genau. Der hat damit gerade ein Problem. Ob du da was für kannst, ist eine ganz andere Baustelle. Aber zumindest ist das dein Kunde und damit bist du ein bisschen verantwortlich für ihn, dann hör ihm wenigstens zu. Das ist das Geringste, was man tun kann. Und Leute, die im Beschwerdemanagement seit Jahrzehnten sitzen, dem muss man mal im Callcenter sozusagen daneben sitzen und dem mal zuhören, wie die mit den Kunden umgehen. Einer meiner Kunden, die haben einen internen Wettbewerb sozusagen, die zählen immer einen Zähler hoch, wenn einer der Kollegen im Beschwerdegespräch es geschafft hat, dem Kunden was Neues zu verkaufen. Also das ist dann immer wirklich umgedreht. Also wenn einer so sauer ist, dass man ihm dann nachher noch irgendwie ein Add-on verkauft, das ist schon...
Ist das jetzt auf einer moralischen Ebene wünschenswert? Ist das dann noch okay? Oder ich weiß gerade gar nicht, wie ich damit umgehen soll.
Doch, doch, doch. Das ist völlig okay. Also ich rede jetzt nicht von irgendwie Drückerkolonnen oder so. Nee, nee, nee. Also für solche Leute arbeite ich auch nicht. Das ist schon in Ordnung, weil der Kunde kauft das Ding nachher freiwillig und das passt dann dazu. Das heißt, er hat den dermaßen im Gespräch umgedreht. Nicht im Sinne von psychologische Tricks angewandt, sondern im Sinne von zugehört, dem Kunden ist nicht nur das Gefühl gegeben, dass er ernst genommen wird, sondern ihn wirklich ernst genommen. Das Problem gelöst und irgendwie kommt man dann halt ins Gespräch und dann plaudern die halt noch. Das liegt aber auch daran, weil dieses Callcenter ist sehr besonders. Die sind nicht so gedrillt auf, wir haben nur 2 Minuten Zeit pro Gespräch und müssen dann weiter, sondern die dürfen danach auch nochmal 5 Minuten plaudern mit dem Kunden. Und dann passiert halt sowas.
Wie ist das eigentlich, so fällt mir jetzt gerade ein, also gerade in so diesen kleinen Firmen ist es ja auch oft so, dass immer direkt der Chef angerufen wird. Ist das wünschenswert oder ist das nicht wünschenswert?
Das kann man dem Kunden ja schlecht beibringen, es sei denn, man schafft Beschwerdekanäle, die halt einfacher sind. Der Chef ist gerade mal nicht erreichbar, der hat dauernd Meetings, den erreicht man halt nicht. Aber wenn man irgendwie einen sinnvollen Ansprechpartner schafft, wo man weiß, da kann ich schnell meine Botschaft loswerden und ich weiß, dann reagiert einer, dann hilft das schon. Viele Konzerne zum Beispiel kommunizieren ja immer so Vorstandsbeschwerden, extra Büros. Die Beschwerden sieht der Vorstand nie, außer Statistik. Da steht dann auch irgendwie eine Unterschrift von dem drunter, aber de facto kümmert der sich ja nicht darum oder auch nicht der persönliche Referent, sondern es sind halt gesonderte Callcenter. Mhm. Ich würde es nicht beim Chef lassen, wenn es hängt da stark davon ab, wenn das Kegelbrüder sind, bestimmt. Aber wenn man es systematisch machen, dann sollte es eigentlich im Beschwerdemanagement jemand sein, der extrem geschult ist im Umgang mit Menschen und weiß, was er da tut. Ein Freund von mir war verantwortlich für ein riesiges Beschwerdemanagement einer großen Bank. Und da ist es manchmal passiert, dass der Vorstand sich ab und zu mal eine Beschwerde rausgepickt hat und dann einfach nach Gusto entschieden hat, was damit passiert. Dem Kunden Gutschriften gegeben hat, obwohl in genau solchen Fällen 17 anderen Kunden keine Gutschrift gegeben wurde. Das geht halt nicht. Das muss halt schon irgendwie systematisch passieren.
Wobei dieses generelle Mittel, dass der Vorstand wenigstens oder der Geschäftsführer, was auch immer, keine Ahnung, irgendwie da drin auch mal aktiv wird, das finde ich schon ziemlich reizvoll. Das signalisiert auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber dem Kunden.
Natürlich, wenn das kann. Also wenn es zeitlich funktioniert, ist es gut. Nur, also bei denen ging es halt um ziemliches Massengeschäft und der hat damit extrem, extrem Wirbel verursacht sozusagen. Und die Mitarbeiter mussten dann immer nacharbeiten ein paar Tage, weil der damit die Kunden natürlich ein bisschen verdorben hat.
Na, irgendeinen Weg muss man doch als Chef auch haben.
Ja klar, geschenkt. Wenn man sich das rausnehmen kann und das auch bewusst ist, ist alles in Ordnung. Also ich plädiere halt nur dafür, das bewusst zu tun. Mhm. Also einfach mal irgendwelchen Leuten in der Abteilung reinzufuschen oder Man, heute als Chef nehme ich das Privileg raus, ich mache mal ein bisschen Buchhaltung. Das kann ja auch mächtig in die Hose gehen. Bei der Buchhaltung ist das jedem klar, da hängt das Finanzamt dran und wenn die Zahlen nicht stimmen, dann ist es immer schwierig. Aber so eine Kundenbeziehung, da kann man mal rumputschen, weil das ist ja nur so ein Kunde und der Kunde ist ja nur sprechen, das kennt man ja. Da warne ich vor. Genau wie ich davor warne, dass Leute ab und zu mal meinen, sie können dann jetzt im Marketing mitreden. Mitreden, geschenkt. Also ein Bekannter von mir, der hatte einen Chef, der kam immer vorbei und sagte, mach doch mal was mit Ballons, mit Luftballons, blaue Ballons, die sind doch schön. Er wollte über Luftballons haben, wo man denkt, Herr im Himmel, wir versuchen hier gerade ein anderes Produkt. Also ich finde, mitreden ist gut, aber nicht so unbedingt immer durchgreifen bis ins Letzte, wenn man es nicht wirklich weiß.
Da denke ich immer das Zitat von Steve Jobs, der mal gesagt hat, we don't hire smart people to tell them what to do, we hire smart people so they tell us what to do.
Ein sehr cleverer Satz. Da hat er auch recht gehabt. Also nur in vielen Unternehmen, da gibt es ja auch diesen Spruch, First-Class-Leute hiren First-Class und Second-Class hires Third-Class. Das heißt, die halt wissen, sie sind nicht so die ganz Dollen, die sorgen ja immer dafür, dass Leute eingestellt werden, die ein bisschen schlechter sind als sie selber, damit sie glänzen können und die dann auf gar keinen Fall das Wasser abgraben können. Nur die halt wissen, dass sie eigentlich gut sind, hiren halt, stellen halt die richtig Guten an.
Oder etwas,
da kann man eine Menge
bisschen bodenständiger ausgedrückt, wenn du das Geld hast, um Leute anzuheuern, die nicht etwas besser können als du, hast du zu viel Geld.
Stimmt, ja. Genau, also deswegen muss man den Leuten dann auch manchmal vertrauen. Also gerade beim Beschwerdemanagement, da habe ich wirklich Fälle gesehen, das hat wehgetan. Also, und das fiel den Kunden halt, diese Bank war extrem sichtbar in der Presse und es ist sogar einmal so eskaliert, dass ein Kunde eine Gutschrift bekommen hatte, weil der Vorstand das entschieden hatte und die anderen Kunden genau dasselbe hatten, haben keine bekommen und dann gab es ein Heidentheater dadurch. Also es war halt einfach nur, der Vorstand hatte Langeweile und hat mal 2 Stunden ein bisschen Beschwerden bearbeitet und das hat ein Do-Wabo ausgelöst. Da ging es um richtig Geld, also ging es um Aktien, die plötzlich nichts mehr wert waren und so und schlimm.
Okay, das muss jetzt wirklich nicht sein. Also das ist schon ein bisschen sehr riskant, finde ich.
Ja, aber der hat halt gesagt, so, hey, Kunde kann ich auch. Ja.
Okay.
Aber ja, also da muss man halt gucken. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Miteinander reden und reingucken in andere Abteilungen, finde ich großartig. Also da bin ich auch ein Freund von. Ich sage ja immer sowas wie, geh doch einfach mal per Aufzug, drück mal blind auf irgendeine Taste, geh in irgendein Büro und sag mal, guten Tag, ich bin der Herr Müller aus der Buchhaltung, was machst du denn hier? Und guck mal, was passiert. Dabei passieren manchmal lustige Dinge.
Stimmt, das ist ein schöner Tipp. Oliver, wir haben unsere Zeit durchaus gut gefüllt. Jetzt würde mich natürlich noch, würde ich dir noch die Gelegenheit geben, dass du auch noch ein bisschen Werbung machen kannst. Also die Frage ist, wen hättest du denn gerne als deinen Kunden, die sich dann mit Hilfe der Shownotes, wo ich natürlich auch deine Homepage verlinke, sich an dich wenden dürfen?
Ich bin ein Freund von langfristig denkenden Unternehmen, die ihren sozusagen das Kundenherz im Fokus haben. Ich sage ja immer, erobere das Herz deiner Kunden. Das ist so die Botschaft. Also sprich, die auf eine langfristige Beziehung mit den Kunden aus sind und das Ganze systematisieren wollen, um im Zweifel besser skalieren zu können. Wenn es um CRM-Einführung geht oder um Kundenprozesse an sich, helfe ich gerne. Das ist auch nicht kompliziert. Da muss man mich beauftragen für ein ganzes Jahr und dann komme ich mit einem Bus anderer Berater, sondern da kann man mich einfach mal anrufen und dann reden wir mal und vielleicht habe ich eine Idee. Das kann ich deinen Hörern gerne anbieten unter ihre-kundenbrille.de/kaffee. Gibt es eine Möglichkeit, da kann man sich direkt in meinen Kalender einen Termin für einen virtuellen Kaffee buchen und ja, dann telefonieren wir einfach mal eine Viertelstunde, kostet auch nichts und vielleicht haben Fragen, Ideen, wollen einfach mal wissen, wie sich jemand, der schon ein bisschen sich mit Kundenbeziehungen auskennt, dann antworte ich da gerne.
Gut, dann hoffe ich, dass das möglichst viele tun und ich werde jetzt auch vielleicht mal demnächst da reinschauen, weil das Thema CRM bei uns auch ansteht. In diesem Sinne, lieber Oliver, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für deine Tipps und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Mir hat super viel Spaß gemacht, gern wieder und du hast meine Kontaktdaten. Dann können wir uns auch für einen längeren Kaffee treffen, kein Problem.
Alles klar. Gut.
Ich danke dir sehr.
Sehr gerne. Ja, lieber Hörer, damit sind wir für heute wieder am Ende. Wie schon am Anfang des Jahres angekündigt, ich weiß nicht immer genau, wann ich dazu komme zu podcasten. Es ist im Moment sehr viel, aber ich gebe mir Mühe, immer wieder ein paar tolle Gäste und tolle Episoden zu präsentieren. Und wenn du das auch so siehst, freue ich mich über deine Bewertung und deine Rezension bei iTunes. Dankeschön.